Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Im September, Oktober, November war ich so 3-4 Mal bei euch unter der Woche. Ich habe fast niemanden von euch getroffen, aber ich war da im Sitzungszimmer. Ich konnte da so online Studienkurs belegen. Das musste ich, weil ich danach direkt nach St. Gallen weiter musste. Es war für mich ganz ideal. Es war wirklich ein tolles Sitzungszimmer. Ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Es war auch eine prächtige Aussicht. Ich habe es sehr genossen. Und als kleines symbolisches Dankeschön habe ich euch eine Flasche Zitronensirup mitgebracht. Vielleicht könnt ihr die brauchen für das Krippenspiel im Anschluss oder so. Oder vielleicht braucht ihr auch die Jungscharm. Auf jeden Fall ist es sehr gesund. Viel Vitamin C. Mit Liebe gemacht. Ja, aber wichtig ist gar nicht, was ich euch schenke, sondern was Jesus uns schenken möchte. Das ist auch die Adventserie, finde ich ganz toll gemacht, auch quasi überlegen, was schenkt uns eigentlich Jesus? Was können wir da alles auspacken? Es ging bis jetzt ja um wahre Freude, es ging um das lebensspendende Wort und ihr habt es schon gehört von Bruno, es geht heute um Schönheit, auch etwas, das wir auspacken dürfen. Und vielleicht habt ihr in diesem Herbst auch diese Werbung gesehen. Meine Töchter bekommen das Ausland-Schweizer Magazin, weil wir da so weit weg wohnen im Ausland. Und da hinten drauf war diese Werbung von Schweiz Tourismus. Da heißt es, wir brauchen Schönheit, soweit das Auge reicht. Also ein bisschen komisch, dass nicht der Dorfplatz von Geist da ausgewählt wurde. Oder der Alpstein, die Spiezer Bucht in Spiez, Berner Oberland. Aber die Werbung hat recht, wir Menschen, wir brauchen tatsächlich Schönheit. Offenbar sind wir so geschaffen, dass wir eben Freude haben an schönen Stoffen, an schönen Landschaften, schönen Pflanzen, Tieren, Menschen. Und das sehen wir auch in der Adventszeit. Man sagt ja im Moment, wir sollten Strom sparen, aber trotzdem sieht man überall so ein bisschen wunderschön geschmückte Häuser. Man kann sie immer streiten über Geschmack oder ist das toll. Ich persönlich finde es auch nicht so schön, wenn alles so blinkt und so regenbogenbunt ist. Aber auf jeden Fall gibt es viele Leute, die haben unglaublich einen Gestaltungswillen. Die sind kreativ, die wollen ihr Haus schön schmücken, alles schön machen für Weihnachten. Ihr seht auch hier diese wunderschöne Deko. Ist einfach mit viel Liebe gemacht, echt wunderschön. In Liechtenstein gibt es einen Verein, die kümmern sich nur um Weihnachtsdeko, der Verein der Krippenfreunde. Die bieten Krippenbaukurse an und das fängt schon im Frühling an, im Sommer. Immer, es geht lang, bis man so eine Krippe gebastelt hat. Das sind mehrere Abende, gehen da drauf. Es ist ein intensives Hobby. Da steht ganz viel Arbeit dahinter. Und ich persönlich hatte nie Zeit für einen Krippenbaukurs. Ich habe mir das ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin ins Brockenhaus gegangen und habe mir da eine Krippe gekauft. Und wir merken, das ist ein krasser Unterschied. Die Krippe war auf jeden Fall sehr günstig. War nicht teuer. Und sie ist auch vollzählig. Ich meine, da gibt es eine Maria, einen Josef, Jesus, Hirte, König, sogar noch ein Schaf, da gibt es noch Ochs und Esel und so. Und trotzdem, die Krippe war im Brockenhaus. Also jemand hat sie vielleicht gekauft aus Jux oder so, aber irgendwie doch nicht so ganz langlebig. Man vererbt so eine Krippe wahrscheinlich nicht der nächsten Generation, das ist mal witzig oder so. Aber die meisten Leute haben lieber eine schöne Krippe, als einfach nur so Holzklötze. Und wir Menschen, offensichtlich sind wir von Gott so gemacht, dass wir uns eben nicht nach so Holzklötzen streben, sondern dass wir uns nach Schönheit sehnen. Wir brauchen Schönheit und Gott sei Dank gibt es auch ganz viel Schönheit rund um uns herum. Und die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Warum ist diese Welt, in der wir leben, so wunderschön? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Warum gibt es eigentlich so viel Schönheit? Weil ganz oft begegnet uns die Frage umgekehrt. Die Leute fragen, ja, warum gibt es so viel Leid? Warum gibt es so viel Hässlichkeit? Vielleicht habt ihr das auch gesehen bei der Schweizer Nationalmannschaft, unsere Fußballnationalmannschaft. Irgendwie spricht man nur noch über das letzte Spiel. Die haben verloren, 6-1, was für eine Demütigung, was für eine Schlappe. Aber alles, was davor war, ist irgendwie alles vergessen. Da gab es viele schöne Tore, da gab es viele schöne Momente, da gab es viel schöner Fußball, aber es ist alles vergessen. Und ist auch ganz, man denkt, ja, es ist selbstverständlich, dass man an einer Weltmeisterschaft dabei ist, aber die Liechtensteiner, wir waren noch nie dabei. Wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft nicht dabei sein, aber so schnell konzentrieren wir uns auf das, was hässlich ist, auf das, was nicht geklappt hat. Man jammert über den Trainer, über den Schiedsrichter, über alles Schlechte. Und diese Frage begegnet uns ganz oft, auch in großem Maßstab. Ja, warum gibt es so viele Konflikte? Warum gibt es so viel Krankheit? Warum so viel Leid? Warum so viele Katastrophen? Warum lässt Gott das zu? Und es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, es kann nicht sein, dass es einen Gott gibt. Wenn es einen Gott gibt, dann würde es nicht so viel Hässlichkeit auf dieser Welt geben. Aber umgekehrt können wir auch sagen, dass unsere Welt so schön ist, beweist, dass es einen Gott gibt. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott die ganze Welt gemacht hat. Und da heißt es im ersten Buch Mose, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Da wird im ersten Buch Mose beschrieben, im ersten Buch der Bibel, wie Gott aus dem Nichts alles geschaffen hat. Und nach diesem Schöpfungswerk sah Gott alles an und er war mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Und wenn der allmächtige Gott etwas gut gemacht hätte, wäre es schon unglaublich schön. Aber Gott hat es nicht nur gut, sondern eben sehr gut gemacht. Es war absolut perfekt, einfach nur vollkommen. Und trotzdem schreibt uns dann im Neuen Testament der Paulus, die ganze Schöpfung, sie sehnt sich nach Erlösung. Die Schöpfung ist nicht mehr ganz so perfekt, wie sie mal war. Als die ersten Menschen das Paradies verlassen mussten, kam über die ganze Schöpfung so etwas wie so ein bisschen ein Grauschleier, ein Nebel, ein Grauschleier der Vergänglichkeit. In Römer 8 schreibt der Paulus, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass diese gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt, sie jammert. Die ganze Schöpfung leidet unter diesem Grauschleier der Vergänglichkeit. Also wir ist für uns schwierig vorzustellen. Gell? Paulus sagt eigentlich, ursprünglich, ganz am Anfang, muss alles noch viel schöner gewesen sein. Wir können uns das nicht vorstellen, irgendwie noch schöner, noch leuchtender, noch bunter. Das geht für uns eigentlich gar nicht. Noch mehr Schönheit geht fast nicht. Aber Paulus sagt dann auch, und irgendwann wird dieser Grauschleier weggenommen werden. Dann werden wir total überwältigt sein von dieser ganzen Schönheit und Pracht. Aber im Moment müssen wir Paulus recht geben, ja, es ist tatsächlich so, vieles ist vergänglich. Manchmal, wenn es in der Nacht Nebel hat, gell, ist am Morgen alles mit Raureif wunderschön überzuckert. Und wenn man ein tolles Foto machen will, gell, muss man sich beeilen. Weil wenn die Sonne kommt, schmilzt der Raureif sehr schnell weg. Es ist ganz filigran, ganz fein. Wenn die Sonne kommt, muss man echt sich beeilen, um ein tolles Foto zu machen, weil im nächsten Moment ist die ganze Pracht einfach weg. Gestern waren wir mit der Jungschar am Kerzenziehen und wir haben uns gefreut, dass es geschneit hat und nicht geregnet hat. Und wir haben dann mit den Jungschar-Kindern gestaunt über die Schneeflocken. Aber wir haben dann auch gemerkt, hey, wenn die Schneeflocken nur schon auf den warmen Handschuh kommen, sind sie so schnell weg. Sie schmelzen einfach dahin. Eigentlich schade, gell? Weil so eine Schneeflocke ist ein einzigartiges Kunstwerk. Aber so schnell ist sie auch wieder geschmolzen, so schnell ist das Kunstwerk zerstört. Aber trotz aller Vergänglichkeit, trotz diesem Grauschleier, sagt Paulus auch, hey, wir können bis heute an der Schönheit der Schöpfung Gott erkennen. Und den Römern schreibt er in seinem Brief, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also Gottes Werke diese ganze Schöpfung, die Schönheit, das alles ist ein sichtbarer Beweis, es gibt einen Gott. Und Gott will uns Menschen auch durch seine Schöpfung begegnen. Gott spricht uns durch die Bibel, durch den Gottesdienst, durch den Lobpreis und er kann auch die Schöpfung brauchen, um uns begegnen zu können. Und traurig ist nur, dass viele Menschen sich eher auf alles Vergängliche konzentrieren, auf Katastrophen, auf Leid, auf alles, was eigentlich hässlich ist. Weil die Hässlichkeiten, sie dominieren auch die Medien. Das ist was Interessantes, über das berichtet man, wie gesagt, über die 6-1-Niederlage der Schweiz. Da wird viel berichtet, das nimmt viel Raum ein. Und die große Herausforderung für uns ist, die Schönheit immer wieder auszupacken. Gott schenkt uns so viel Schönheit und wir dürfen sie auspacken, wir dürfen sie genießen. Und unsere Herausforderung ist, der Blick abzuwenden von allem, was hässlich ist, nämlich zu dem Positiven und dem Schönen. Und es geht gar nicht darum, das Hässliche irgendwie verdrängen zu wollen, aber es geht darum, auch die Schönheit in der Schöpfung zu sehen. Und wir brauchen einen neuen Blick für Schönheit. Und ich fand es ganz spannend, ich habe ein Buch entdeckt von einem Evolutionsbiologen und er sagt, hey, bis heute ist Schönheit eigentlich ein Problem für die Evolutionsbiologie. Das ist ganz ein spannendes Buch, schreibt er über den Ursprung der Schönheit mit dem Untertitel Darwins größtes Dilemma. Um dieses Dilemma noch ein bisschen besser zu verstehen, schauen wir uns einen kurzen Ausschnitt aus dem Film an, Gottes Schönheit und Darwins Ärger. Ja, Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, hat sich über die Pfauenmännchen grün und blau geärgert, weil diese Schönheit konnte er sich einfach nicht erklären. Weil seine Theorie ist ja, nur die stärksten, die besten Tiere überleben, die können sich fortpflanzen und so ein Pfauenmännchen mit dieser langen, unpraktischen Schleppe hätte sich eigentlich gar nie entwickeln dürfen, weil so eine lange Schleppe ist ja total mühsam. Vielleicht habt ihr schon eine Braut gesehen mit einem Brautkleid, mit einer ganz langen Schleppe und das ist echt ein bisschen schwierig, gell? Wenn man zum Beispiel auf den Zug rennen muss mit so einem Brautkleid, ist gar nicht so einfach. Es ist einfach mühsam, es ist zwar wunderschön, schön anzuschauen, aber es ist beschwerlich mit so einer langen Schleppe. Gell? Vielleicht braucht man auch ein Brautmädchen, dass den die Schleppe trägt oder so. Aber man kann einfach nicht so schnell rennen. Es ist nicht so praktisch. Und so geht es auch dem Pfau. Diese Schleppe ist hinderlich, weil Pfauen leben ja nicht nur im Zoo, die gibt es auch wild, irgendwo im Dschungel, in Indien, Sri Lanka. Und da sind sie ein gefundenes Fressen für die Raubtiere, weil mit dieser Schleppe, gell, kann man nicht so schnell abhauen. Und ohne diese riesengroße Federpracht könnten die Pfauen viel besser, viel schneller flüchten, das wäre für sie viel einfacher. Und ich glaube, es ist auch schwierig, sich zu verstecken mit all diesen Federn, das ist gar nicht so einfach. Und diese Federn hat auch Darwin gemerkt, ja, sie helfen eigentlich nicht zum Überleben. Und Darwin war sich bewusst, ja, das ist ein Problem für meine Theorie. Ja, und ich habe euch eine Pfauenfeder mitgebracht. Wenn man die ein bisschen genauer anschaut, merkt man sie, es schimmert so ein bisschen, recht wunderschön. Und wenn wir das anschauen, wird das Staunen über Gottes Schöpfung noch größer, weil die Pfauenfeder ist so schön bunt wegen der Dünnschichtinterferenz. Also es ist ein hochkomplexes physikalisches Phänomen. Wir merken, bei uns Menschen ist es ein bisschen simpler, wenn wir braune Haare haben, dann haben wir einfach braune Farbpigmente in den Haaren und das braune Farbpigment macht unsere Haare braun. Aber bei den Pfauen ist es ein bisschen komplizierter. Sie arbeiten nicht mit Farbpigmenten, sondern der Pfau hat auf seinen Federn so zweidimensionale photonische Kristalle. Also es sind so ganz, ganz kleine Kristalle. Und die sind genauso ausgerichtet, dass das Licht einfällt und wir dann quasi diese Farben sehen. Die gewünschte Farbe. Je nachdem, wie das Licht auf die Feder fällt, sieht es ein bisschen anders aus. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn man die Feder ein bisschen dreht, schimmert es mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Das ist genau eigentlich der Effekt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, wenn Öl auf einer Pfütze liegt. Je nachdem, wie man reinschaut, gell, ist es ein bisschen farbig oder nicht. Je nach Winkel, wie du stehst, siehst du die Farben ein bisschen anders. Und genau so ist es bei der Pfauenfeder, einfach ein bisschen komplexer als bei der Ölschicht. Und in einer wissenschaftlichen Arbeit schreibt jemand, Bei der Pfauenfeder gibt es ein erstaunliches Maß an optimalem Design. Die Schichtdicken der photonischen Kristalle sind ideal. Da gibt es teilweise mehrere Schichten übereinander, eine präzise Koordination und eine dunkle Hintergrundskala, um die Farben noch besser zur Geltung zu bringen. Also was wir hier sehen, das ist so quasi die Pfauenfeder unter dem Mikroskop. Wir sehen diese Federstrahlen, also das sind diese Dinger hier, die einzelnen Strahlen sind das. Und wir sehen, auf diesen Strahlen hat so photonische Kristalle und die sind zweidimensional angeordnet. Also die sind ganz regelmäßig angeordnet und je nachdem, wie die Kristalle jetzt stehen, ob ein bisschen so oder so, je nach Winkel wird das reflektierte Licht dann grün, orange oder blau. Also ihr seht im Vergleich gerade die Grünen, die sehen ein bisschen anders aus, die liegen ein bisschen anders und die Orangen sind nochmal ein bisschen anders. Also diese Kristalle im Nanometerbereich, recht ganz klein und fein, die müssen genau richtig ausgerichtet sein, damit es am Schluss endlich dieses Pfauenaugenmuster gibt. Also ganz präzis muss es ausgerichtet sein, dass wir dann schlussendlich diese Pfauen, das Pfauenauge sehen können. Also wir sehen hier eine hochkomplexe Struktur, die eigentlich überhaupt nicht überlebensnotwendig ist. Das ist gar nicht nötig, dass der Pfau so wunderschöne Pfauenaugen hat. Es geht nicht ums Überleben, sondern es geht vor allem um Ästhetik. Man sagt ja auch, hier bist du ein eitler Pfau. Es geht um Schönheit. Und es ist auch kein Wunder, dass Darwin sagt, hey, das ist mein Albtraum. Das kann ich mir nicht erklären. Das ist ein Problem für meine Theorie, wie so eine unglaublich komplexe und eigentlich nutzlose Struktur durch Evolution allmählich entsteht, das lässt sich nicht erklären. Und die Pfauenfeder, ich weiß nicht, gibt es Mathematiker unter uns? Ist auch für Mathematiker spannend, man sagt, es ist nicht einfach zufälliges das Muster, sondern es sind quasi mathematische Kurven. Es gibt elliptische Kurven, es gibt eine Herzkurve, die kann man berechnen. Und wenn wir dann vergleichen gell, mit der Stoffwelt, ich weiß nicht, ob Bruno so ein Muster in seiner Korrektion hat. Er hat ja gesagt, es muss unscheinbar sein, eher so ein bisschen schlicht und so. Gell. Die Trägerin soll im Vordergrund stehen, nicht das Muster. Aber bei so einem Kleid wird uns klar, ja, das entsteht nicht einfach zufällig. So ein Muster, so ein Kleid, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht. Jemand hat den Stoff designt, da gibt es einen Modedesigner, der hat sich was überlegt, der hat das Pfauenmuster irgendwie kopiert und er hat es dann in Auftrag gegeben. Es braucht dann eine Maschine, die den Stoff druckt, es braucht dann einen Modedesigner, jemand, der den Schnitt macht und ist ganz viel muss da zusammenkommen. Es geht nicht ohne Design, es geht nicht ohne den Facharbeiter, der den Stoff produziert und das Kleid schneidet. Und wir merken es schlussendlich sehr simpel, der Stoff. Und eine Pfauenfeder ist sehr viel komplexer. Und es ist total unwahrscheinlich, dass einfach zufällig so eine tolle Feder entsteht über ganz viele Entwicklungsschritte. In 1. Mose heißt es, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Und ich finde es spannend, dass Gott nochmal hinschaut. Es kommt mir vor, er hat alles geschaffen und er, wie ein Künstler tritt er noch einen Schritt zurück und schaut sich nochmal alles an. In Ruhe schaut er sich alles an und sagt dann, hey, es ist sehr gut. Auf jeden Fall wird deutlich, es ist auch absolut biblisch, rauszugehen und die Schöpfung anzuschauen. Schon Gott hat das gemacht und Jesus hat seine Jünger auch aufgefordert. Er hat ihnen gesagt, seht euch die Vögel an, seht euch die Lilien auf dem Felde an, seht euch den Feigenbaum an. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, hey, achtet auf die Schöpfung, schaut hin, schaut die Vögel an, schaut die Lilien an. Für ihn war klar, die Schöpfung weist auf Gott hin. Die Schöpfung hat uns etwas zu sagen, da gibt's ganz viel Schönheit auszupacken, da gibt es was zu entdecken. Und Gott will zu uns reden durch die Schöpfung. Bei den Vögeln, bei den Lilien, da ging es Jesus um die Botschaft zu sagen, hey, ich sorge für euch. Schaut dir mal an, die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem sind sie versorgt. Schaut dir die Lilien an, sie machen sich keine Sorgen und trotzdem sind sie wunderschön gekleidet. Und die Schöpfung zeigt uns, wie genial, wie kreativ und mächtig Gott ist. Und er kann alles brauchen, um zu uns reden. Jeder Berg, jede Wolke, jede Schneeflocke. Und Gott lädt dich ein und sagt, hey, komm, komm und schau es dir an. Geh raus, weg von den schlechten News im Fernsehen, geh in den Garten, in den Wald, in die Berge, auf den Gebris, auf den Hirschberg, geh mal in einen Zoo, in einen botanischen Garten, schau dir alles an und achte auf die Details, achte auf Farben und Formen, nimm dir Zeit. Und es geht nicht darum, möglichst schnell eine Runde zu joggen. Ich war im Sommer auf einer Wanderung, meine Frau und ich kamen auf dem Gipfel an, dachten, wow, jetzt zuerst mal eine Pause. Wir müssen mal Pause machen, das Panorama genießen. Und da kam ein anderes Ehepaar, die waren so, haben die Zeit gestoppt, 45 Minuten, so schnell waren wir noch nie. Und wieder runtergerannt. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich schade. Hier oben ist so schön, es gibt so viel zu sehen. Warum diese Hektik? Warum diese Jagd nach Rekorden? Und Gott sagt, hey, bleib einfach mal stehen, schau dich um. Und es ist kein Zufall, dass gerade jetzt ein Buntspecht den Stamm hochklettert. Es ist kein Zufall, dass das Abendrot heute besonders schön ist. Das hat Gott extra für dich an den Himmel gepinselt. Und bitte Gott, dass er dir einen neuen Blick schenkt für diese Schönheit der Schöpfung, dass du da was auspacken kannst. Und bitte Gott, dass er zu dir spricht. Und fang an, ihm zu danken für alle Schönheit, die du entdeckst. Und fang an, ihn zu loben für das Wunder der Schöpfung. Und ein Vorbild von seinem Gebet finden wir im Psalm 104. Der Psalm 104 gehört zu den Schöpfungspsalmen und hier finden wir so ein Loblied auf Gottes Schöpfung. Im ersten Vers heißt es, auf mein Herz, preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß du bist. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet, in Licht gehüllt wie in einem Mantel. Also zuerst wird der Schöpfer selbst beschrieben und dann seine Schöpfung. Und die Schöpfung ist nicht einfach zufällig schön. In der Schöpfung spiegelt sich etwas von Gottes Schönheit und Pracht wider. Die Schöpfung ist schön, weil Gott schön ist. Und wer das alles sieht, kann nur staunen und Gott danken und ihm ein Loblied singen. Und auf jeden Fall spüren wir in diesem Psalm ganz viel von der Begeisterung über Gott. Und wenn wir dann den Schluss lesen, merken wir, der Anfang wird nochmal wiederholt. Auch am Ende steht, auf mein Herz, preise den Herrn. Preist alle den Herrn, Halleluja. Die Schöpfung anschauen und Gott loben, das geht Hand in Hand. Und wer die Schöpfung anschaut, der wird begeistert von Gott und fängt an, ihn zu loben. Wir haben allen Grund, Gott zu loben und seine Schöpfung ist nicht nur wunderschön, sondern auch schmackhaft. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Wir dürfen Gottes Schöpfung genießen. Wir dürfen zu Hause auch mal an der Suppe schlürfen, wenn sie gut ist. Ja, sag das nicht den Kindern, aber wir sind unter uns. Man darf die Suppe auch mal schlürfen, wenn es einfach so gut schmeckt. Und denk daran, wenn du heute Mittag vom gedeckten Tisch sitzt, das Basilikumblatt. Es schmeckt nicht einfach zufällig so gut, sondern weil Gott es so gewollt hat. Er hat das komplexe Aroma konstruiert. Es schmeckt so gut, weil Gott es so gewollt hat. Das war seine Idee. Und mir hilft es auch, Gottes Schöpfung zu dokumentieren. Weil so schnell vergessen wir, was wir gesehen haben. Ich bin heute Morgen den Stoß hochgefahren und da kam gerade dann die Sonne so zwischen zwei Wolkenbändern durch und habe gedacht, ah, eigentlich müsste ich ein Foto machen, aber ich war eigentlich schon zu spät dran. Und habe leider kein Foto gemacht, aber mir hilft es manchmal, wenn ich draußen bin, einfach ein Foto zu machen, mich daran zu erinnern, kann ich zu Hause auch mal schauen, wow, was habe ich entdeckt? Und vielleicht ist für dich dran, ein Tagebuch zu führen oder etwas abzuzeichnen oder eben auch mit dem Handy ein Foto zu machen oder einen Tannenzapfen mitzunehmen. Und vielleicht könntest du das dann auch in deinen WhatsApp-Status stellen, vielleicht zusammen mit deinem Bibelvers, um auch anderen zu zeigen, hey, wie genial ist Gottes Schöpfung. Und alle Schöpfung, alle Schönheit erinnert uns an Gott. Er will uns beschenken. Und die Herausforderung ist, diese Schönheit zu sehen, das auszupacken. Und durch seine Schöpfung möchte er dich beschenken mit so viel Schönheit und möchte dir begegnen. Und die Frage ist, ob wir bereit dazu sind, ob wir bereit sind, das zu sehen. Oder ob wir unser Herz viel eher mit so viel Hässlichkeit füllen, mit schlechten Nachrichten, Katastrophen, Elend. Aber Gott sagt, komm, komm und schau. Und du darfst dich bei Gott bedanken für alles, was er gemacht hat. Im ersten Buch Mose heißt es, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Ich bete mit uns. Und Vater im Himmel, wir staunen über deine Schöpfung. Wir staunen darüber, dass du alles so genial gemacht hast. Danke für alle Schönheit, die wir auspacken dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns im Alltag einfach offene Augen schenkst, dass wir diese Schönheit sehen und dass wir auch merken dürfen, wenn du zu uns reden möchtest. Danke auch für alles, was wir genießen dürfen. Amen.